Danke für die Gemeinschaft, danke auch für das schöne Wetter heute. Danke für die Worte, die jetzt kommen. Danke auch, dass du uns die Herzen öffnest. Danke für das alles, was heute noch kommt.
Amen.
Amen.
Heute hängt ausnahmsweise die Karte wieder mal. Wo waren wir stehen geblieben? Jakob hatte sich mit seinem Bruder Esau erst hier Wurzelrecht gestritten. Als er bekommen hatte, hatte Esau ihn vor, ihn umzubringen. Daraufhin hatten Isaac und Rebekka beschlossen, ihn nach Haran zu schicken für die Frau. Dort hatte er 20 Jahre gedient und lief jetzt mit 12 Söhnen und einer Tochter mindestens wieder zurück ins verheißene Land. Du warst das letzte Mal da, wo er mit dem Engelring gerungen hat.
Mhm. Und die Frage kurz war, bevor Rebekka gestorben ist.
Du warst jetzt dabei, wo der Heck, wo er mit Gott rennt.
Ja.
Wichtiger Punkt, weil da gehe ich halt nochmal ein. Er kommt lieber jetzt hier von Norden. Dann hatten wir letzte Woche Sichem. War bei Sichem so das Interessante? Wer hilft mir, was bei Sichem war?
Ja. Die Tochter von Jakob, Dina, genau. Dina und Sichem.
Wollten wir schaffen, ich weiß auch nicht was. Vielleicht wird es mir ein.
War keine schöne Geschichte.
Also kurz
zusammengefasst. Die Dina, also erstmal, Jakob zieht nicht weiter Richtung Süden, wo sein Vater ist, nämlich hier unten im Süden, sondern er bleibt im Norden des verheißenen Landes. Für all diejenigen, also wenn man so Nachschlagewerken nachliest, gibt es ganz viele, die sagen, er hätte sofort nach Bethel ziehen sollen, um den Altar wieder zu bauen. Und es war ein großer Fehler, in Sichem zu bleiben. Wenn man sich die Landkarte anguckt, ergibt sich das aus der Logik, dass er von Norden kommt und hier erstmal hängen bleibt. Er bleibt in der Stadt Sichem oder in der Nähe der Stadt und die Dina besucht dort die Töchter der Stadt und wird dann von dem Kronprinzen der Stadt wie hat die Bibel übersetzt, hier die Volksbibel, er dreht ja die Hand auf
den Arm auf den Rücken
und hat sie vergewaltigt, hat sich dann in sie verliebt und wollte sie dann zur Frau nehmen. Und wir hatten uns letzte Woche darüber unterhalten, dass Sichem auf seine Art was Positives sagt, was bei den Söhnen Jakobs negativ ankommt. Dass also manchmal, wenn ich dir was sage, darauf ankommt, zu überlegen, wie du das empfinden kannst. Dass manchmal Sachen, die ich positiv meine, bei dir gar nicht positiv sind, dass ich das anders ausdrücken muss, damit du verstehst, was ich eigentlich sage. Zwei, also die zwei leiblichen Brüder, die sie hat, die anderen sind ja Halbbrüder, sind ganz nett. Die schlachten die ganze Stadt ab. Alle Männliche in der Stadt wird umgebracht. Als Jakob das erfährt.
Ach so, jetzt fällt es mal wieder ein, die Geschichte.
Als Jakob das erfährt, sagt er, ihr habt mich stinkend gemacht. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir heute weiterlesen, warum Gott zu ihm sagt, zieh jetzt von Sichem nach Bethel. Und wir werden heute erst die Geschichte lesen nach Bethel und dann werden wir noch nach Bethlehem ziehen. Unterschied beim Lesen wird darauf achten, Bethel liegt hier, Bethlehem liegt hier unten. Wir lesen aber erst die Geschichte von Sichem nach Bethel. Er liest Kapitel 35, Vers 1 bis 15. Ja, du, oder?
Jo. Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne da selbst. Mache da selbst einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Als ob du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reiniget euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde da selbst einen Altar machen dem Gott, der mir geantwortet hat am Tage meiner Drangsal, wo mir gewesen ist, auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist, und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nachjagten. Und Jakob kam nach Luz, welches im Lande Kanaan. Das ist Bethel, und er, alles Volk, das bei ihm war. Und er baute da selbst einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn Gott hatte sich ihm selbst geoffenbart, und als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb, und sie wurde begraben unterhalb Bethel, unter einer Eiche. Und man gab ihr den Namen Aaron Bakut. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und ein Haufe von Nationen soll aus dir werden. Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und deinen Samen nach dir will das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete ein Denkmal an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Ein Denkmal von Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Orte, wo selbst Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel.
Danke. Als er von seinem Bruder floh, was hatte er in Bethel gesehen? Was ihn vorlesen, da war Gott ihm erschienen. Was hatte er gesehen in Bethel?
das ganze Volk.
Hey, vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen war er auf dem Weg nach Haran, um sich eine Frau zu besorgen. Und da hatte er sich in Bethel niedergelegt und die schlafen. Und mitten in der Nacht wird er wach und was sieht er dort? Die Himmelsleiter. Erinnert ihr euch? Die Himmelsleiter, die ihr sieht, wo die Engel rauf und runter gehen?
Das war das letzte Mal, wo ich hier war.
Ja, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Das ist noch länger her. Letztes Mal war er schon wieder auf dem Weg zurück. Auf jeden Fall hatte er dort versprochen, ich baue Gott ein Haus. Und jetzt sagt Gott zu ihm, geh an dort den Ort zurück, erfüll dein Versprechen. Was liest ihr, sagt Gott zu ihm, warum hast du nicht vorher gemacht? Oder sagt er einfach nur, geh und mach. Vers 1.
Mach dich auf, zieh ihn auf, mach Peter und wohne das selbst. Mache da selbst ein Altar vor Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flüchtet.
Ist das ein Vorwurf oder einfach nur ein Auftrag?
Das war ein Auftrag.
Nur ein Auftrag. In Vers 2 sagt hier, dass Jakob zu denen, die in seinem Haus sind, und zu allen, die bei ihm waren, sagt, tut die fremden Götter hinweg. Was für Götter waren das, die sie bei sich hatten?
Ich will, gut. Es gibt ja verschiedene Götter. Der eine hat ein Goldtier, der andere hat dies, der andere hat das jenes.
Wo kamen denn die her?
Hatten wir auch. Gelesen von fremden Göttern, die sie dabei hatten. Naja, Rahel hatte doch die Hausgötze gestohlen.
Unter anderem, ja. Warum hatte sie die mitgenommen? Glaubte sie an diese Götter oder warum?
Blätter und Ringe, alles, was wir hatten.
Okay, ist Vers 4, ne? Ohrringe. Warum haben die Leute, die mit Jakob sind, solche Sachen bei sich? Was denkt ihr, warum war das an dem? Und gleichzeitig die Frage, was bedeutet für uns? Haben wir vielleicht auch solche Amulette, solche Ohrringe, solche Götter mit uns rumschleppen?
Ich nicht.
Warum sie die Sachen bei sich hatten?
Ja?
Der hatte doch seine Leute vermehrt. Da waren ja unter anderem die Hirten von seinen Herden und so weiter, die er mitgenommen hat. Da sind ja Fremde mitgegangen, nicht Anbeter Jehovas, sondern der hat ja alles mitgenommen. Seine Herren, seine Frauen, seine Kinder, die Mägde unter anderem, waren ja auch keine Anbeter Jehovas. Und die Knechte und die Hirten, die mitgegangen sind, die hat er ja nicht mitgebracht aus dem verheißenen Land. Die hat er da bei Laban Leute aus dem Land genommen.
Okay. Kapitel 34 von letzter Woche, der Vers 29. Letzte Woche, der vorvorletzte Vers.
Vers 30.
Vers 29.
Der 34.
34, Vers 29.
21?
Vers 9
und all ihr Vermögen.
Ja, also,
und all ihr Vermögen und alle ihre Diener und ihre Weiber führten sie gefangen hinweg und raubten sie und alles, was in den Häusern war.
Okay. Also die hatten ja die ganzen Frauen und Kinder aus Sichem ja auch dabei. An wen glaubten denn die Leute aus Sichem?
Alles Mögliche, bloß nicht an Gott.
Die hatten ihre eigenen Götter. Die hatten die noch bei, logischerweise. Aber jetzt die Frage, kann es sein, dass wir auch manchmal solche Götter noch mit uns rumschleppen aus unserer Vergangenheit?
Ich denke mal, ja.
Ja, natürlich.
Aber was sagt er jetzt, bevor wir in das Haus Gottes gehen?
Ja. Weg damit!
Weg damit! Was sagt er zu ihnen hier in dem Vers? Sie sollen sich waschen,
sie
sollen sich neue Kleidung anziehen und vorher die ganzen Götzen ihm geben und er vergräbt die. Jetzt die Aufgabe für uns, ne? Also zu überlegen, habe ich noch irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, die ich eigentlich begraben müsste, bevor ich zu Gott komme? Und einfach sagen, das hat eigentlich mit Gott gar nichts mehr zu tun, also nicht mit dem Gott der Bibel. Da mach ich einen großen Block, schmeißt du drin, schütt zu.
Das wäre immer ja so schön, wenn man das einfach so machen würde, wenn man es ja noch möchte.
Erzähl, warum nicht?
Ja, also in meiner Vergangenheit sind ja so viele Sachen entstanden, wo ich heute noch abzahle. Ja. Aber ich die Sachen ja lieber abgebe. Aber was ja dadurch immer wieder daran erinnert. Also, das ist ja nicht völlig.
Die haben ja auch nicht keine neuen Namen bekommen. Die hießen weiterhin so, wie ihre Eltern sie benannt haben. Aber solche Amulette oder solche Götzen, die man ja teilweise austrägt, ne, aus Stein, aus Holz, aus, die zeigen ja, woran ich mein Herz hänge, worauf ich vertraue, zu wem ich bete. Und das sollten sie ja begraben. Nicht ihre Vergangenheit, sondern das, worauf sie hier. Ja. Also mal, die Tür ist irgendwie.
Ey, echt, du, das geht mir so um.
Weißt, was du meinst? Du meinst ja jetzt eher die materiellen Dinge wie. Wir würden heute sagen, Autos, was weiß ich, Motorräder oder sonst irgendwas.
Nehmen wir mal an. Die Leute trugen Ohrringe. Warum sollten sie ihre Ohrringe abmachen?
Ja, weil sie ja geklaut haben.
Ja, nicht weil es schön aussah, sondern wenn du mal nachguckst, was man so auskriegt, was vorhin Jahrtausenden.
Nein, klar, damals ging das ja noch um mehr so Gold und mehr Ohrringe dran und Ringe dran, umso höher war der Stand.
Ja, nur das ist nicht der Punkt, das um den es hier geht. Es geht nicht um den Schmuck. Bei Schmuck werden wir nachher sehen, wenn sie aus Ägypten ausziehen. Da haben sie auch alle Schmuck an. Sondern es geht darum, wenn du aus ganz früheren Zeiten Ausgrabungen machst, da sind die Ohrringe oftmals irgendwelche Katzen. Und Katzen waren Götter. Also die trugen ihre Götter nicht als Scheinfigur, sondern als Ohrring oder als Amulett um Hals. Und die vertrauten darauf, dass Gott, dieser Gott, ihnen hilft, solange wie sie es bei sich rumtragen. Und du wirst ja wohl nicht sagen, dass du doch auf Geld oder solche Dinge vertraust. Oder zu dem betest. Aber genau da ist der, warum ich dich vorhin fragte, wohin du die Frau geführt hast. Wo die weitere Schulung. Nur zu sagen, ich übergebe mein Leben Jesus, ist die eine Sache. Aber weiter ins Horoskop zu gucken oder weiterhin das alte Leben weiterzuführen, da muss man die Linie ja wegführen von, ne? Schritt für Schritt. Also nochmal, sie mussten sich reinigen, neue Kleidung anzieht. Wie sieht Reinigung bei Juden aus? Was verstehen die unter Reinigen?
Hände und Füße waschen.
Okay. Das ist aber jetzt komisch, wenn er sagt, ihn tut die Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch, wechselt eure Kleider. Wann wechselst du meistens deine Kleider? Was machst du vorher?
Ja, duschen. Komplett.
Komplett duschen.
Ja, bei denen war reinigen wie bei uns heute die Taufe. Wir haben völlig untergetaucht im Wasser.
Genau, die haben.
Also die haben gebadet im Endeffekt.
Untertauchen. Richtig so mit Kopf unter Wasser und wieder raus und dann neue Kleider anziehen. Ist also das erste Mal in der Bibel, dass uns diese, weil wir als Christen unter Taufe kennen, so erwähnt wird, dass Gott sagt, bevor ihr in mein Haus kommt, reinigt euch, wascht euch, tauft euch. Na, taucht richtig runter, zieht euch neue Sachen an.
Sich neue Sachen anzuziehen, ohne sich erwaschen zu haben, ist auch nicht besonders förderlich, weil der Körper weiter dreckig ist und stinkt, dann nützen wir die schönen, sauberen, perfumierten Klamotten nicht. Stinkt der Dreck durch.
In Vers 8 wird gesagt, ah ne, Moment.
Und der hat noch umso mehr.
Sagen wir mal, als viel Parfüm drauf stinkt, das stinkt trotzdem.
Und Deborah
stinkt es ja noch mehr.
Deborah, die Amme Rebekka, starb und wurde begraben unterhalb Bethel oder der Eiche und man gab ihr den Namen Eiche des Weinens. Wie kommt denn die Deborah zu Japan? Weil du hast vorhin was gesagt, was ich noch nicht gelesen habe. Du hattest gesagt, wir hatten kurz davor aufgehört, bevor Rebekka starb.
Das kommt
in meiner Bibel stirbt Rebekka nie. Der einzige Hinweis, dass Rebekka schon tot ist, ist hier der Vers. Ja. Was sie sagt, wird zu diesem Zeitpunkt ist die Arme Rebekkas bei Jakob. Also muss Rebekka schon gestorben sein, während Jakob noch um seine Tiere gedient hat. Der muss noch ein paar Tage Aram gewesen sein. Und scheinbar ist die Amme Rebekkas nicht bei Isaak geblieben, sondern ist zu Jakob gegangen und hat ihm erzählt, deine Mama ist tot.
Schließlich wollte sie danach nicht schicken lassen, wenn sich Esau beruhigt hat. Also ist die Amme gekommen und hat gesagt, also deine Mutter ist tot, die kann ich mir nach dir schicken lassen. Aber Esau ist immer noch sauer.
Ja, aber es ist der einzige Vers, der uns davon redet, dass Rebekka tot sein muss. Man sagt, erschreckend. Dass sie ihren Sohn losschickt, in der Hoffnung, und seine Familie zu sehen und keine Chance. So, ich hatte vorhin gesagt auf dem Vers, dass der Jakob, als er ins Weiße Land reingeht, mit Gott redet. Da war ja die Moseschelle nicht so eindeutig. Da wird ja mal gesagt, ein Engel oder ein Mann bringt. Und manche Ausleger behaupten, das wäre ein Engel, der den Esau beschützen wollte. Aber hier haben wir sehen die Parallelstelle dazu, weil im Vers 10 sagt Gott zu ihm, wer liest?
Das sind die Namen.
Nee, 35 Vers 10.
Sorry. Boah, es war dann schon auf 36.
Ja. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel.
Okay. Also wer hat ihm den Namen Israel gegeben?
Gott.
Gott? Ja, klar.
Und jetzt wissen wir, dass derjenige, der dort mit ihm gerungen hat, der hat ja auch zu ihm gesagt, dein Name ist halt jetzt Israel. Damals hat er ihn nicht erkannt, ne? Weil es ja dunkel war. Er wusste nur, er hat mit einem Mann gekämpft. Jetzt sagt Gott direkt zu ihm, du, ich war's. Ich sag dir, denk dran, dein Name soll Israel sein. Und Vers 11.
Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Und eine Nation und ein Haufen von Nationen soll aus dir werden. Und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen.
Okay, was bedeutet das? Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum er ihm sagt, er soll fruchtbar sein. Was verstehst du unter fruchtbar?
Ja. Er soll gutes Sperma haben.
Okay, aber der hat doch schon 11 Söhne. Und mindestens eine Tochter. Der gibt doch gar keinen Sinn an dieser Stelle, oder? Und nach dem Vers bekommt er genau noch ein Kind, noch einen Sohn. Weißt du, wie gesagt? Hm? Du hast ja eben gerade was gesagt. Ich dachte, das war jetzt die Erklärung. Was bedeutet der Vers?
Sie hat nur laut gedacht.
Ja, ich habe gesagt, ich habe ihn selber nicht gehört.
Was will Gott ihm jetzt sagen?
Naja, eigentlich hat er eben gesagt, dass er das nochmal wiederholt hat, was er zu Abraham und Isaac gesagt hat.
Okay.
Da hat er genau den gleichen Wortlaut gesagt.
Ja, aber bei Abraham war er so, danach bekam er 2 Söhne. Ja. Aber jetzt, wer ist denn jetzt mit dabei, wo Gott zu Isaac spricht, zu Jakob spricht? Er sagt also zu Jakob, deine Söhne, die 11, die du hast, die sollen sich vermehren. Die werden eine große Nation werden.
Und es werden Könige entspringen.
Wie heißt die Nation nachher?
Israel.
Das ist die Nation Israel, richtig. Und aus ihr werden Könige entstehen. Was für Könige? Was brauchst du?
Ein Glas und... gib mir mal da 03er da, was da drin ist.
Was für Könige?
Ja, unter anderem da.
Okay, wir können also hier schon den ersten Hinweis, dass Gott vorhat, dass Könige über die Israeliten herrschen sollen. Das ist das erste Mal, dass er davon spricht, aus deinem, da sollen Könige kommen. Komischer Ort, wo er sich befindet.
Bete.
Heißt zu Deutsch?
Danke fürs Vorsagen.
Also wie üben nochmal. El, überall wo El drin ist, ist es Gott. Und Bet.
Haus.
Haus. Bet El, Haus Gottes. Und jetzt soll er nach Bet Le. Was ist Bethlehem? Da ist wieder Haus mit drin, ne? Bet. Was ist Lehem?
Ah, das hat doch Geburtsstadt.
Lass uns überraschen. Wer liest Vers 16 bis Schluss, also bis 20?
Und sie brauchten auf. Sie brauchen auf vom Bete. Es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrat zu kommen. Da gebar Rahel und es ward ihr schwer bei den Gebären. Und es geschah, als ihr schwer wurde bei ihren Gebären. Da sprach die Hähne einmal zu ihr. Fürchte dich, denn auch dieser ist dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie starb, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rachel starb und wurde begraben am Wege nach Ephrat. Das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihn ihren Grab ein Denkmal auf. Das ist das Grabmal Rachels bis auf diesen Tag.
Okay, danke. Also zwei Todes in kurzer Zeit. Ne? Einmal Deborah im Vers 8. Und jetzt stirbt die Lieblingsfrau. Wo stirbt sie?
F.
Großer Streitpunkt zwischen dem Theologen, den Theologen und Gott sagt von Bethlehem, er soll sich nach
Bethlehem
aufmachen oder nach Eva. Und es ist noch ein Stück Wegs nach Bethlehem, steht da, dass sie stirbt. Jetzt ist die Frage, wie wörtlich nimmst du deine Bibel? Sind sie in Bethlehem oder sind sie noch auf dem Weg dahin?
Tja, das steht ja hier
auf dem Weg. Bei mir steht auf dem Weg,
wenn du heute ins verheißte Land kommst, behaupten die meisten, dass das Grab von Rahel nahe von Bethlehem ist. Diejenigen,
die um nach Ephraim zu kommen, da gebar Rahel. Also es war auf dem, eigentlich steht ja schon, es war auf dem Weg nach.
Nach Bethlehem. Jeremia, der lebte hinten, 600 vor Christus, der spricht von Rahel und sagt, Rahel weint um ihre Kinder, und zwar, mit welcher Stadt ging der Rahel in Verbindung?
Bethlehem, Ephrat.
Ja, aber bei Rama. Sagt er, bei Rama weint sie um. Und Rama liegt nördlich von Jerusalem. Man nimmt also an, dass zur Zeit Jeremias das Grab noch bei Rama war und erst bei der Zerstörung von Nebukadnezar zerstört wurde und man dann später einfach das Grab, die Grabstelle nach Bethlehem verlegt hat. Weil einfach heute sagt, die wäre dort.
Nein,
die Karte Kraft gibt es heute nicht mehr. Also im Gegensatz zu hier. So. Der letzte Sohn wird ihn wollen, dem Jakob. Wie heißt er? Heißt der Sohn?
Benjamin.
Sie nennt ihn Benoni. Der Vater nennt ihn Benjamin. War wieder Hebräischkunde. Was bedeutet Ben-Oni, Benjamin?
Glück.
Ben-Oni bedeutet Sohn meiner Not und Benjamin Sohn des Glücks.
Also Ben, Sohn, Jamin, Oni. Oni, Trauer, Not und Jamin, Sohn der Rechten, des Glücks. Jetzt für die Rechenkünstler, wie viel jünger ist der Benjamin gegenüber seinen anderen Brüdern?
14 Jahre. Nee. 27, 13. Er hat nach 7 Jahren geheiratet, 20 Jahre war er da, also 13 Jahre, als er ausgezogen ist. 12 Jahre der erste Sohn.
Aber die Zeit, wie lange er sich jetzt in den Städten befindet, wird uns nicht gesagt. Aber die ersten 11 sind alle innerhalb von
den 7 Jahren. Die ersten 7 Jahre.
Sind innerhalb kurzer Zeit geboren.
Den ersten 7 Ehejahren.
Große Lücke. Dann kommt der Benjamin. Der Benjamin, also der kleine Nachzögling. Warum ist das wichtig? Nachdem wir nächste Woche Langweile-Thema haben werden, fängt dann die spannende Geschichte an um die 12 Söhne.
Langweiliges für mich.
Was mich ganz merkwürdig macht in der Geschichte hier ist, als Abraham seine Frau gestorben ist, wie hieß seine Frau von Abraham? Abraham und? Wie hieß die Frau?
Esther nicht.
Sarah.
Als Sarah gestorben ist, was hat Abraham gemacht?
Er hat ein Stück Land gekauft.
Und?
Eine Höhle gebaut und da begraben.
Und hat sie da begraben. Als Abraham starb, ist er wo begraben worden?
In dem Dorf.
In dieser Höhle?
Ja. Ich habe gehört, im Dorf.
In dieser Höhle. Wo Rebecca beerdigt wird, sagt die Bibel nicht. Wir werden nächste Woche lesen, dass Isaak sich in dieser Höhle begraben lässt. Wir werden in einigen Wochen lesen, dass Jakob seine andere Ehefrau in dieser Höhle begraben lässt und dass auch er sich dort begraben lässt. Mich wundert nur, dass er seine Lieblingsfrau ganz woanders geerdigt hat. Dass er nicht in diese Höhle fliegt ist, um sie zu begraben. Finde ich echt merkwürdig.
Hat aber vielleicht damit zu tun, dass er auch verflucht worden. Aber auf der anderen Seite hat Jakob da bestimmt seine Beine hinterher und Josef auch, dass die nachher da bekommen.
Auf welcher Flucht?
Hm?
Auf welcher Flucht?
Hier war er.
Welcher Flucht? Er hat gesagt, er hat Angst, dass die umliegenden Leute sie angreifen würden. Jörg hatte vorhin vorgelesen, 35 Vers 5, nachdem Gott ihm den Auftrag gegeben hatte, nach Bethel zu ziehen, sagt er, sollen alle Götter, Götzen und Ringe und so weiter abmachen, Vers 5, und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachgaben. Also sprich, sie waren nicht auf der Flucht. Sagt Vers 5.
Ja mitnehmen können bis zu der Höhle und so da reinpacken.
Ja, theoretisch.
Und dann hier macht.
Ich habe keine wirkliche Antwort darauf.
Vielleicht war der Weg zu weit bis zur Höhle.
Ich glaube nicht. Ich vermute. Ich vermute mal, dass er der Meinung war, dass er, wenn er wieder auferstehen wird, nur noch mit der Lea verheiratet sein wird. Vermute ich mal.
Letztendlich sind in der Höhle die begraben, aus denen der Same kam, und der Same kam aus Lea und nicht aus Frauen. Weil Judah war Leas Sohn.
Aber ich vermute, dass er der Meinung war, wenn er wieder auferstehen wird, wird er mit Lea die restlichen Millionen von Jahren leben. Vermute ich. Dass Gott ihm nicht irgendwann gesagt haben wird, hier steht's nicht. Ich bin jedenfalls darüber erschrocken, dass er sie nicht neben sich beerdigen lässt. So, noch Fragen, noch Gedanken.
Da muss ja ihr Tod noch schlimmer für ihn gewesen sein, wenn er sich nicht darauf freuen konnte, dass er aufersteht, wenn er mit ihr zusammen
ist. Ist eine Vermutung, weiß ich nicht. Ne? Steht nicht hier. Hier steht einfach nur, er beerdigt sie hier. Fakt ist, dass dieses Grab uns noch öfter erscheinen wird. Als Mose die Kundschaft da aussendet, sind sie an diesem Grab. Sehen dieses Grab von Rahel. Also wird uns noch öfter in der Geschichte, dass sie an Rahels Grab sind. Ne? Aber wie gesagt, was für uns vielleicht von heute hängen bleiben kann im Kopf ist, wo haben wir noch Götzen, noch irgendwelche Dinge, die uns wichtiger sind als Gott. Weil wir hatten vorhin so, danach hatte ich die Lieder heute ausgesucht, ne? Dass eigentlich ja wir als Christen sagen, auf dem ersten Platz steht Gott. Wir wollen ihm dienen und für ihn und für ihn. Die Frage ist wirklich Gott da an der ersten Stelle? Oder sind es nicht irgendwelche anderen Sachen, die wir da oben hingestellt haben? Manchmal ist es doch, dass wir selber da oben stehen, ne? Und sagen, das muss sich um mich drehen.
Oder um eine Beziehung.
Oder um eine Beziehung.
Denk da an, was mich gestern Kraft gekostet hat mit Roman. Das geht immer wieder um. Das alles bricht da ganz zusammen.
Aber Gott möchte, dass er an Platz 1 steht. Und ich denke, wenn jetzt seine Lieblingsfrau stirbt, ist das genau der Punkt, der die nächsten Jahrzehnte von Jakob auch dazu zwingt, Gott an die erste Stelle zu setzen. Weil die Geschichte mit Dina, die war ja schon hart. Was jetzt kommt, die Geschichte mit Josef, die ist ja noch härter. Und die Frage, wie ruhig er bleiben kann und inwieweit er wirklich alles bei Gott abgibt und inwieweit er noch jemand an seiner Seite hat. Nächstes Mal geht es um den Tod von Isaac und die Nachkommen von Esau. Also nicht ganz so spannend.
Sagt man immer alles vor.
Du hast ja gesagt, du bist nicht da.
Ist doch sowieso online, was gelesen wird für nächste Woche. Morgen nicht vorsagen kann.
Außerdem die Schummel, die haben die Bibel schon mal immer gelesen, die wissen eh, dass es weitergeht. Oder wie der Johannes Hartel immer sagt, er hat das Buch bis zu Ende gelesen und er hat festgestellt, die Geschichte geht gut aus.
Warum habt ihr noch ein Neues Testament?
Wir haben noch eine ganze Bibel, die kann man ja mitgeben.
Nee, ich brauche bloß ein Neues Testament.
Solche Bücher haben wir nicht, wir haben immer nur die ganze Bibel.
Wie große Buchstaben?
Nicht für mich.
Wie große Buchstaben? Ich habe auch noch eine ganze Mutterbibel eigentlich da.
Wie große Buchstaben? Egal, kann also auch so ein Thema sein.
Das Johannes-Evangelium in ganz winzig habe ich tausende von, die ganze Art. Aber ja, das suchst du nicht. Also eigentlich haben wir nur komplette Bibeln. Ne?
Aber nochmal zu diesen Göttern und Götzen zurückkommen. Jörg, du sagtest, du hast dich am Donnerstag geärgert. Darfst nicht vergessen? Wir haben jemanden, zu dem wir beten können und alles dort abgeben können. Aber 98-99% unserer Umgebung hat das nicht.
Ja.
Und wenn
sie hat ja auch gesagt, sie muss zu den Engeln beten.
Und wenn diese 98-99% hierher kommen und dann bei uns abladen, dann ist das viel, viel dringender, wie jemand, der, wenn ich ein Problem habe und du mir nicht zuhörst und Peter mir nicht zuhört, kann ich immer sagen, ist mir doch egal, gehe ich in den Keller und bete zu Gott. Ihr müsst mir nicht unbedingt zuhören. Aber die haben das nicht. Verstehst du, was ich meine? Die haben nur ihre Ohrringe und ihre Ketten und ihre kleinen Götzen.
Ja, aber das ist das, was ich an Astrid nicht kenne.
Wieso?
Warum? Sie ist doch noch ein Suchender. Sie kennt Gott noch nicht. Und das, was wir da am Donnerstagabend gemacht hatten, war genau das, worum es ging. Darüber zu reden, wo Gott ihr helfen kann.
Ja, aber...
Das war wichtig.
Warum klemmt sie sich nicht dahinter?
Weil sie noch ein Leben hat, was aus fürchterlich vielen Problemen besteht. Die geht arbeiten, die zieht alleine ein Kind auf, die hat einen Haushalt. Die hat mehrere erwachsene Töchter, die ihre Kinder dort abladen und.
Ja, aber die Frage, die du eben gestellt hast, die frage ich mich ganz, ganz häufig bei ganz, ganz vielen Menschen. Nicht nur, aber es hat damit zu tun, dass du und ich ein ganz anderes Leben haben, wie alle anderen um uns herum. Also ich frage mich auch, warum jemand Fernsehen guckt, anstatt die Bibel zu lesen.
Und du weißt ja unter anderem nicht, was an den privaten Gesprächen unter der Woche und so weiter da sind. Ja, das ist ja nicht was ich überall ausplaudere.
Ja, weißt du. Das ist ja egal. Guck mal. Ihr seht euch jeden Tag.
Nee, das tun wir eben nicht. Die Astrid sieht mich nicht öfter als du, weil wir genug um die Ohren haben. Wir sehen uns nicht jeden Tag. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Irrtum.
Das ist schon nämlich, ich bin ja auch schon etwas aufgetaucht, denkst du, sagst mal Hallo, guten Tag, dann habe ich erstmal Astrid, dann hast du mir Juli geschrieben, ob ich überhaupt melden kann.
Was meinst du, wie oft Astrid mich fragt, ob wir einen Kaffee trinken und dann wird da wieder nichts draus, weil ich habe einfach die Zeit nicht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe für mich selber überhaupt keine Zeit mehr. Seit Wochen nicht. Weder zum Schlafen, noch zum Bibellesen, noch zu irgendwas.
Ja, siehst du? Das wollte ich dir auch noch sagen. Da musst du dir einfach die Zeit nehmen.
Ja, und das habe ich aber am Donnerstag versucht und dann hast du hier rumgemeckert. Das ist genau das Problem. Ich habe die Situation ausgenutzt, die da war.
Du wolltest doch in deutscher Sprache, oder?
Ja. Weil es ist ja auch ganz schwierig, gemeinsame Zeit zu finden, wo es passt. Wenn ich dir sage, komm morgen vorbei auf den Kaffee, dann kannst du springen. Das kann Astrid nicht, weil die hat ihre Sachen zu tun. Ich kann nicht einfach springen, weil ich jetzt gerade Zeit habe. Und ich kann auch nicht einfach springen, weil sie gerade Zeit hat. Funktioniert nicht. Aber und über WhatsApp solche Sachen zu besprechen, das hat bis jetzt noch nie geklappt. Nee. Das musst du privat machen.
Nee, das klappt auch.
Und das Problem war, du wolltest unsere Aufmerksamkeit, du wolltest Tschüss sagen. Wir waren gerade an einem Punkt angekommen, wo sie sich geöffnet hat, wo man reden konnte. Da habe ich keine Zeit für sowas gehabt.
Aber nochmal.
Weil wir haben dir gewunken, auch Astrid hat dir gewunken und Tschüss gesagt. Obwohl sie völlig mit ihren Gedanken mit Sicherheit nicht hier war, sondern bei anderen Sachen, die sie beschäftigen. Und wo man letztendlich auch bei Gott angekommen war und bald zu Gott beten und so weiter. Aber das braucht seine Zeit. Und ich habe ein Problem mit Konzentration. Wenn ich abgelenkt werde, kann ich das nicht mehr. Ich muss in diesem Gespräch drinnen bleiben. Weil sonst habe ich meinen Gedankengang verloren und weiß nicht mehr, was ich sagen wollte und was ich schon gesagt habe und was nicht. Das hatte mit dir überhaupt nichts zu tun.
Interessant finde ich, wie der Jakob hier in der Geschichte, die wir heute gelesen haben, reagiert. Jakob sagt, so wie Jörg vorhin vorgelesen hat, Vers 2, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allem, was bei ihm war. Also Jakob spricht. Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch, wechselt eure Kleider, weil wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde da selbst einen Altar dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen auf dem Weg, den ich gewandelt bin. Er sagt also nicht, ihr seid alle doof und ihr habt alle andere falsche Götter und ihr müsst aber, sondern er sagt einfach, der Gott, wo wir jetzt hinwollen, der hat mich die ganze Zeit beschützt. Der hat mich beschützt. Der hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Deswegen geben die ihm dann all die fremden Götter und ihre Ohrringe und Pipapo. Also manchmal ist unser Vorbild viel wichtiger als das, was wir sagen. Ne? Aber wir sollten dann nicht, also bringt nicht jetzt jemand anders Vorwürfe zu machen.
Ja, vor allen Dingen.
Weil bringt dir jetzt ja nicht. Nehmen wir jetzt mal was Spaß, spaßig, weil ich wissen, du bist jetzt nicht übel, zu sagen, ja, warum kommst du so selten? Ja, du musst arbeiten, du hast deine Mama, du hast.
Das ist mir doch egal, du hast
nicht zu sein.
Punkt.
Das macht ja bei dir höchstens eine Mauer hoch, wenn ich jetzt sage, warum kommst du so selten? Oder? Also mit Angriff ist ja überhaupt nicht geworden. Deswegen war letzte Woche zum Beispiel, wo der Dieter sagt, er kommt heute nicht, ob wir ihn böse sind. Nee, wenn sind die noch nicht böse. Weil geht ja nicht um uns. Es geht doch nicht um Dieter. Sondern geht darum, dass wir jemand von Gott lernen und dass wir ihn in den Mittelpunkt rücken wollen. Und wenn jemand nicht kommen kann, dann kann er halt nicht kommen.
Ob Gott böse ist, wenn ich mal jetzt auf Toilette gehe?
Bestimmt
nicht.
Der kommt bestimmt mit und sagt du.
Aber der Sinn ist ja nicht, dass wir uns gegenseitig hier alle teufeln, sondern wir wollen ja jeden im Mittelpunkt drücken.
Der Punkt am Donnerstag war einfach, dass Astrid an dem Punkt war, sich zu öffnen in der Hinsicht, nicht nur was ihr Problem angeht, sondern auch was Gott angeht und Gebet angeht und Gottes Wort angeht. Und dann ist das erstmal wichtig.
Ja,
aber sie sagt, sie will zu den Engeln beten.
Ja, da haben wir noch drüber gesprochen, aber das ist doch nichts, was ich jetzt vor allen Leuten ausdiskutieren muss, wenn sie nicht bereit ist, darüber zu reden. Du musst doch gucken.
Sie soll zu Gott beten, ganz
ja,
einfach.
Da ist ja auch hinterher drüber geredet worden, da warst du ja dann nicht mehr bei. Aber Fakt ist, dass Astrid sich nicht vor anderen Leuten öffnet. Und dass Astrid keine Schwäche zulassen kann, schon gar nicht vor anderen Leuten. Und da muss man sich absplittern und
ja, sagen, warum?
Ja, weil es einfach so ist.
Ja, jetzt mach mal ein Spiel.
Manche Sachen musst du einfach so hin, wie es ist.
Mach mal ein Spiel mal weiter. Rein theoretisch müsste ich zu Dieter sagen, pass mal auf, Dieter, du kannst nicht mit deiner Freundin einfach so mal ein Wochenende zusammenleben. Gott will, dass ihr erst heiratet.
Ja.
Was erreiche ich damit?
Nix.
Was erreiche ich damit, wenn ich sage, du darfst nicht zu Engeln beten, du musst Gott direkt anbeten? Da erreiche ich gar nichts mit. Außer dass ich ihm gesagt habe, der Thomas hat dich an der Klatsche.
Na, der Witz war ja, das ist doch, nachher Thema.
Es ist doch einfacher, denjenigen, so wie der Jakob das gemacht hat. Er sagt einfach, guckt auf mich. Dieser Gott, der hat mein Leben lang mich behütet, als ich hier weggezogen bin. Als ich hier vor einigen Jahren durchgezogen bin, da hatte ich nichts. Meine Eltern hatten mich weggeschickt, mein Bruder wollte mich umbringen. Ich hatte keine Familie, keine Kinder, ich hatte gar nichts. Und jetzt komme ich wieder und gucke dir an. Gott hat mich gesegnet.
Und das trotz Labern, wo der in der Veranstaltung.
Und unterm Strich sagen die Leute, wow, ja doch, also wenn der Gott von diesem komischen Jakob so stark ist, dann kann ich ja meine Ohrringe noch abmachen. Dann kann ich auch meinen kleinen Götzen hier wegschmeißen. Und dann kann ich. Verstehst du, was ich meine? Also manchmal ist einfach die Art, wie wir beim Ausdrücken, viel wichtiger als das, was wir sagen.
Es ging ja auch gar nicht darum, ob sie Engel anbetet ja. Oder nicht, sondern es ging um ein Problem, wo man hinterher im Verlauf des Gesprächs klar machen konnte, du warst bei der Lektion dabei, Engel, Satan, Dämonen und so weiter, da war sie bei, da haben wir länger drüber geredet. Und du weißt, es gibt auch andere Engel. aber das ergibt sich dann im Gespräch. Und solche Gespräche, die sowas von intim sind, die solche Sachen angehen, was mein persönliches Innenleben angeht, das führe ich nicht vor anderen. Du setzt dich doch auch nicht vor der ganzen Runde hierher und machst dich emotional nackig. Und sagst, das verletzt mich, weil das erzählst du mir dann, wenn keiner dabei ist. Das hast du noch nie erzählt, wenn die anderen dabei sind. Und also dann fragst du, warum sie mich Schwäche zu machen. Kannst du auch nicht. Machst du nicht vor anderen.
Ja.
Das Einzige, was du vor anderen machst, ist, dass du dann boxt und beleidigt gehst. Das ist alles. Aber zu sagen, was wirklich in dir vorgeht, das hast du am Donnerstag, bevor die anderen rauskamen, hier gemacht. Da hast du endlich mal Butter bei den Fische getan und gesagt, worum es eigentlich wirklich geht. Das sagst du auch nicht vor den anderen. Also warum erwartest du, dass sie das vor den anderen sagt? Verstehst du?
Aber wie gesagt, der große Unterschied ist.
Du bist Christ und Seelenrichter, das ist natürlich
auch. Wir vier haben alle Möglichkeiten, unsere Hände und unseren Kopf so zu schalten, dass wir mit zu ihm reden, weil die meisten, wirklich 99% der Deutschen glauben nicht an Gott, die beten noch nicht. Und wenn man ihnen dann irgendwann mal die Möglichkeit hat, mit ihnen zu beten oder von sie auf den Weg zu schubsen, ist es natürlich dann viel positiver, als eine große Predigt zu halten.
Und dann hat das Vorrang, weil das ist ja eigentlich der Sinn dessen. Und das hatte mit dir als Person überhaupt nichts zu tun, ob man was gegen dich hat oder nicht gegen dich hat oder ob du wichtig bist oder nicht wichtig bist oder ob du hier deinen Platz hast oder nicht, das hatte da gar nichts mit zu tun. Wie gesagt, ich sehe Astrid unter der Woche nicht. Die schreibt mir morgens und fragt mir, wie es mich geht und dann quatscht man ein bisschen und das war's, man sieht sich nicht, weil das passt nicht von den Zeiten. Wo sie Zeit hat, habe ich keine Zeit. Wenn ich Zeit hätte, rauszukommen und irgendwas zu machen, ist sie am Haushalt oder ist sie bei irgendeinem Amt oder du denkst, dass man den ganzen Tag abhängt und dann macht dich das wütend, nee, dass nee, ich dann auch noch mit ihr abhänge. Den
ganzen Tag habe ich ja auch nicht gesagt.
Ja, ich verstehe dich schon, aber du denkst das nur, weil wir sehen uns nicht öfter.
Das war schon mal Schluss nach Reden und der
geht. Das ist einfach. Wie gesagt, das hat mit dir nichts zu tun gehabt. Absolut nicht.
Noch Fragen zum Thema heute?
Tobi hat gerade geschrieben.
Mhm. Okay.
Gegen 14 Uhr.
Das ist schwierig, weil dann kommt gerade Steffi und dann wird hier Unruhe drin sein. Weil Steffi kommt um 14 Uhr Cassandra holen und eigentlich würde Cassandra auch gerne mit telefonieren.
So eine halbe Stunde eher wäre besser.
Nee, eine halbe Stunde eher geht nicht, weil die Babys erst
eingeschlafen
sind. Ja, dann soll er etwas danach, so 14.30 Uhr oder so, wenn dann der Trubel vorbei ist. Weil wenn hier alle aufgescheucht durcheinander laufen, kann man sich nicht unterhalten. Dann das kommt für zu nichts. Weil die wird nicht
willst kommen, dass
wir einladen und weggehen.
Ich verstehe deine Sprache nicht.
Doch, ich glaube, er versteht.
Gut, hast du zum Zuschlagschluss beten, himmlischer Vater, wir bitten dich für den Rest des Tages um deinen Segen, bitten dich darum, dass du uns hilfst, auf dein Leben zu wandeln, dich wirklich auf die erste Stufe zu stellen und unsere eigenen Interessen dir unterzuräumen. Wir bitten dich für alle Menschen, die dich lieben, dass du ihnen hilfst, dich noch besser kennenzulernen und hilf uns dein Wort noch besser zu verstehen und uns regelmäßig damit zu beschäftigen. Durch den Sohn Jesus Christus möchten wir dich um deinen Geist bitten. Amen.
Hattest du am Donnerstag deine Bierlesser mitgenommen?
Ja, zwei hatten wir den Hund umgebunden, da sah er dann aus wie die Bernhardiner mit ihrem Fass auf dem Rücken.
bitte durchreichen?
Ja.
Ich hatte ja Gänz.
So, jetzt nochmal zu Dieter und Lucy.
Ja.
Wir hatten ja die Nacht telefoniert. Bitte für Dieter beten. Es gibt Probleme mit der Gemeinde, die wahrscheinlich so auslaufen werden wie hier mit uns. Die haben da oben drüber noch so was wie eine Art Landeskirche. Irgendwas mit lutherisch, die Gemeinde, wo er hingeht und wo er sich einbringt. Und der Pastor, der die Gemeinde noch führt, der ist Ende 80, der möchte gerne zur Ruhe kommen und das abgeben. Und er möchte das gerne an Dieter abgeben. Aber dieses oben drüber, die sagen, Dieter ist nicht lutherisch, der darf noch nicht mal am Abendmahl teilnehmen. Und nun haben die Gespräche, mit dem Bischof von dieser Landeskirche, egal wie man es nennt, ich sag mal Landeskirche. So. Und die haben am 17. nochmal ein Gespräch mit dem Bischof und wenn das nichts Neues ergibt, gibt es am 28. eine Wahl in der Gemeinde,
ja.
Weil sie planen, so wie wir, unabhängig von der Landeskirche weiterzumachen, so wie wir uns von Rock Berlin abgesplittert haben. Und dafür brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit der Gemeindemitglieder. Das heißt also, am 17. ist das Gespräch mit dem Bischof und am 28. findet diese Wahl statt und Dieter bittet um Gebet dafür. Natürlich würden sie sich wünschen, dass das alles ohne Trennung ging, so wie das bei uns damals auch war, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass sie sich trennen müssen und dafür brauchen sie die Zweidrittelmehrheit. Also bitte für sie beten und was seine Töchter angeht. Er hat zwei Töchter, die mit ihm keinen Kontakt wollen, immer noch nicht. Unter anderem hatten sie angeboten, dass die Enkelkinder ihn besuchen können, das wollen die Töchter aber nicht. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass er sie gleich Not kauft im nächsten Brunnen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bitten sie um Gebet. Wie gesagt, bei denen ist es auch Frage. Ja, eigentlich machen sie das durch, was wir letztes Jahr.